Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Und dazu begrüßt sie herzlich Daniela Wiesler, heute mit dem Thema schmerzhafter Prozess, wenn Kinder ihr Elternhaus auflösen.
Ich kam kaum los, die Tage hingen an mir. Ich komm zurück, jetzt ist es umgekehrt. Verteil den Sand aus meinem Schuh in meinem Zimmer. Was mach ich bloß? Die Erinnerung kommt immer, um mich abzuholen, kann mich nicht wehren. Ich will haben, was sich gut anfühlt, und zwar für immer. Zu schnell vorbei. Sag mal, wie schnell verging schon wieder die Zeit. Ich genieß den Moment, zu schnell vorbei. Wie schnell ist gut, kann noch nicht sein. Zu schnell vorbei.
Zu schnell vorbei. Das verdrängen wir gern, aber irgendwann stehen die meisten von uns unweigerlich vor dieser Situation. Die Eltern können nicht mehr allein leben, sie müssen umziehen in eine kleinere Wohnung oder ins Pflegeheim oder sie sterben und hinterlassen ein Elternhaus vollgestopft mit Gegenständen und Erinnerungen aus Jahrzehnten, aus einem ganzen Leben. Dem der Eltern und zum Teil auch dem eigenen. Und an uns ist es nun, damit umzugehen, auszusortieren, aufzulösen, zu entrümpeln. Was tun mit dem orangefarbenen Zick-Zick-Zillis oder den drei Eierschneidern, mit der Modelleisenbahn, mit dem Bowle-Set, dem Römertopf, dem guten Geschirr, mit all den Vasen und Gläsern und Werkzeugsammlungen? Was davon mitnehmen, was wegwerfen, was verschenken, was verkaufen? Keine einfache Sache, denn damit verbunden ist bei all dem auch immer ein tiefes Eintauchen in die Vergangenheit, auch zu Familienerinnerungen, die man vielleicht gerne im Keller gelassen hätte. Schmerzhafter Prozess, wenn Eltern ihr Kinder ihr Elternhaus auflösen, das ist unser Thema heute in der Lebenszeit und das möchten wir diskutieren mit unseren Gästen. Das ist zum einen Ursula Ott, Journalistin, Chefredakteurin des Magazins Chrismon und Autorin unter anderem des Buchs »Das Haus meiner Eltern hat viele Räume, vom Loslassen, Ausräumen und Bewahren«. Mit diesem Buch ist sie im Moment zu Gast auf der Buchmesse in Leipzig und deshalb ist sie uns auch von dort zugeschaltet. Schön, dass Sie da sind. Guten Morgen, Frau Ott.
Guten Morgen, Frau Wiesler.
Im Studio in Hamburg erwarten wir gleich, denn sie steht noch irgendwo im Stau oder auf der Autobahn, sitzt Gila Krämer, Schauspielerin und Theaterautorin. Sie ist im Moment in ganz Deutschland unterwegs mit ihrem erfolgreichen Solostück »Die Dinge meiner Eltern« und dort bringt sie auch viele der eigenen Erfahrungen auf die Bühne. Davon wird sie uns gleich erzählen. Und aus Frankfurt zugeschaltet ist Kersti Weiß, Diplompsychologin und Psychotherapeutin. Sie hat schon viele Menschen beraten, die vor der Herausforderung standen, die elterliche Wohnung ausräumen zu müssen, und sie hat das selbst auch schon bei ihren Eltern hinter sich. Auch Ihnen herzlich willkommen. Guten Morgen nach Mainz.
Guten Morgen, Frau Wiesler.
Und wie immer interessiert uns natürlich vor allem auch Ihre Meinung, Ihre Erfahrung, meine Damen und Herren. Haben Sie selbst auch schon das Haus Ihrer Eltern oder deren Wohnung auflösen müssen? Wie haben Sie das erlebt? Wie schwer ist Ihnen das gefallen? Und welche Überraschungen haben Sie vielleicht auch dabei erlebt? Oder ist es etwas, das Ihnen noch bevorsteht und das Ihnen Sorgen macht? Oder vielleicht sind Sie selbst in der Elternsituation und beschäftigen sich damit, wie Sie Ihr eigenes Haus Ihren Kindern übergeben können und wie Sie darauf vorbereitet sind. Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Ich sage es nochmal, 00800 4464 4464. Oder schicken Sie uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Am besten mit Ihrer Telefonnummer, damit wir Sie auch zurückrufen können. Und natürlich können Sie auch anonym bleiben, wenn Ihnen das lieber ist. Frau Ott, Sie haben das Haus, in dem Ihre Eltern über 50 Jahre lang gelebt haben, in dem Sie groß geworden sind, dass Sie auch mit in allen Sommerferien mit Ihren Kindern gefahren sind, das haben Sie gemeinsam mit Ihrer Mutter aufgelöst. In Ihrem Buch beschreiben Sie diesen Prozess. Was war das Schwierigste daran?
Das Schwierigste war, dass es gar nicht aufhört. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Sie haben ja gerade schon einige Gegenstände aufgezählt, wo ich dachte, oh, Sie waren bei mir zu Hause. Noch ein Römertopf und noch eine Vorlegegabel und noch eine Platte, also diese 60er-Jahre-Haushalte. Unser Haus wurde 68 gebaut. Da hat sich ja schon wahnsinnig viel angesammelt, auch gerade an diesen ganzen Dingen, mit denen man so das Wirtschaftswunder bezeugt hat, also auch gezeigt hat, dass man es zu was gebracht hat. Das hat einfach eine Masse von Bowlegläsern, Sie haben es vorher alles schon gesagt, kalten Platten und es ist einfach unfassbar viel. Am schwersten ist mir gefallen, dass es wirklich so viel war. Und dann ist mir natürlich auch schwer gefallen, nochmal, was heißt schwer gefallen, gleichzeitig leicht und schwer. Und deswegen ist ja mein Buch auch durchaus streckenweise lustig. Also was einen einfach emotional mitnimmt, ist nochmal dieses Eintauchen in die Kindheit. Das fällt einem manchmal schwer, denn das waren nicht nur so lustige Jahre, diese leistungsbezogenen 60er Jahre. Da denkt man nochmal, oh Gott, Mensch, war das ein Stress und so. Und dann ist es manchmal aber auch unfassbar lustig, mit welchen Spielsachen man gespielt hat und was die Mutter alles hatte.
Es ist ja auch so schön, es sind ja nicht nur die Dinge, die die gemeinsame Familienvergangenheit betreffen, sondern ich habe das irgendwo gelesen, da schrieb jemand, die Wohnung der Eltern war ja auch ein Archiv für die eigenen Erinnerungen, also für die Sachen, die da alle noch stehen, ne, die man auch da stehen lässt. Das ist so, die Frau bezeichnet, die Autorin bezeichnete das als eine Art analoge Cloud bei den Eltern.
Ja,
da bleibt alles stehen aus der Kindheit.
Genau, da müssen wir übrigens echt aufpassen, dass wir das Wesen bei der nächsten Generation nicht nochmal machen. Also dieses Horten, alle neigen wir offenbar dazu, ein Museum unserer Kindheit zu Hause zu haben. Bei uns war zum Teil war das Mädchenzimmer meiner Schwester zum Beispiel, da waren wirklich noch Poster, als die 14 war. Also Sonnenuntergänge, Bravo, Starschnitt, Top-Hefte mit Schlagern am Tag, als Conny Kramer starb und so. Das war schon witzig, aber wenn wir das jetzt mit unserer Generation, mit unseren Kindern wieder so machen, dann müssen die eines Tages auch so ausräumen. Also das ist wirklich ein Phänomen, dass man offenbar, wenn man Häuser hatte und viele unserer Eltern haben die eben in diesen Boomjahren Häuser gebaut, dann hat man auch wirklich viel gehortet und wenig weggeworfen.
Und Sie haben das ja gerade schon gesagt, dieses Eintauchen zurück in die Kindheit, auch zu nicht so schönen Erinnerungen. Was sind da die Dinge, die Ihnen auf der Seele gelastet haben? Oder was passierte in dem Moment, als Sie eintauchten in diese Kindheit?
Also gemacht habe ich es ja erstmal intuitiv, so wie das jede macht. Irgendwie Ärmel hochgekrempelt und angefangen. Ne?
Am das besten, packen wir schon.
Genau, packen, genau. Man fängt dann einfach am besten mit was an, was schon mal viel hermacht. Ne? Wir haben als allererstes so schwere Bleikristallgläser weggebracht, damit man überhaupt erstmal das Gefühl hat, oh, ein Zimmer ist leer. So. Als ich dann beschlossen habe, ein Buch zu schreiben, habe ich mich ein bisschen genauer damit befasst, habe eine Psychologin interviewt. Die hat mir so ein Sortierungskriterium gesagt, was bei uns genau gestimmt hat. Und die hat gesagt, es gibt warme Gegenstände und es gibt kalte Gegenstände. Und diese kalten Gegenstände eben aus dieser Zeit, wo man doch sehr, sehr leistungsorientiert und aufschwungorientiert war, die sind mir zum Teil tatsächlich schwer gefallen. Also ich habe zum Beispiel unfassbar viele Uhren gefunden in unserem Haus. Erst fand ich das witzig, weil ich dachte, wieso hatten wir in jedem Raum eine Uhr? Dann dachte ich, ach, ist ja eigentlich ganz gut, weil so haben die mich erzogen. Ich bin echt nie zu spät gekommen im Leben. Also ich habe nie ein Flugzeug verpasst, ich habe noch nie einen Zug verpasst. Aber als wir dann alles fertig gepackt hatten, und es waren immer noch 3 Uhren übrig, da habe ich gemerkt, es war schon ein großer Druck zur Pünktlichkeit, wir dürfen nichts verpassen. Das hat eben alles diese Nachkriegskindheit, Kriegsenkelkindheit. Das sind zum Beispiel so Gegenstände, die ich jetzt im Nachhinein eher kalt finde und wo ich übrigens richtig finde, dass wir die nicht alle mitgenommen haben. Wir haben dann solche Gegenstände versucht zu verschenken. Das beschreibe ich in meinem Buch auch, dass meine Mutter und ich das Bestreben hatten und da bin ich ganz stolz, dass wir das auch fast durchgehend geschafft haben, den Dingen ein neues Zuhause zu geben. Also wir haben wirklich versucht, fast alle Dinge, die wir selber nicht mitnehmen konnten, zu verschenken.
Da werden wir gleich noch drüber reden, wie man so konkret vorgehen kann, in welche Kriterien man das einteilen kann. Und auch die kalten und die warmen Dinge, finde ich ein ganz wichtiges Merkmal, dass wir da gleich nochmal drüber reden. Vielleicht zunächst, Frau Weiß, Sie beraten ja viele Menschen, die in dieser Situation stecken. Wird dieser Prozess oft unterschätzt, dass man so denkt, ja, dann räume ich da mal eben auf und dann fällt einem erst auf, was da eigentlich für eine Zeitreise passiert?
Ja, das ist wirklich das Thema. Also dieses praktisch Vorgehen, ganz schnell sozusagen die Dinge zu erledigen, weil man schon in so einem Erledigungsmodus ist, das ist sozusagen etwas, was ganz viele Menschen haben. Und manchmal dann erst kommen, wenn sie das Haus ausgeräumt haben, weil eigentlich die Phase des Abschieds und der Trauer und der Auseinandersetzung erst anschließend kommt. Und das, was Frau Ott gerade beschrieben hat, nämlich, dass sie das Glück hatte und ja auch geplant hat mit ihrer Mutter und dass sie das Haus gemeinsam ausräumen praktisch und also sozusagen auch noch gucken, wem gebe ich was. Das ist eigentlich ein Glücksfall, den es gar nicht so häufig gibt, aber der vielleicht wirklich auch so etwas ist, was man sich irgendwie vorstellen kann, wenn ich mir vorstelle, selber irgendwie mal in der Situation zu sein. Ich habe einen Sohn, der ist 30, dann fände ich eigentlich ganz schön, wenn sozusagen man das mit warmer Hand, wie man das so schön sagt, die Dinge weggibt und auch diesen Abschiedsprozess irgendwie, auch die alte Person diesen Abschiedsprozess selber machen kann. Und dann ist es in der Regel weniger belastet.
Frau Ott, das ist ja auch eine ungewöhnliche Situation. Manche sind das erste Mal seit langem wieder allein im Haus der Eltern, wenn die Eltern auch gestorben sind oder wenn sie im Pflegeheim sind oder so, sortieren intime Sachen, die sie sonst nie in der Hand hatten, Unterwäsche, Briefe, Tagebücher. Das ist ja auch eine sehr intime Nähe. Ne? Haben Sie das alles mit Ihrer Mutter gemacht oder waren Sie auch in dieser Situation, dass Sie dachten, hier gucke ich eigentlich in Ecken, wo ich sonst noch nie reingeguckt habe?
Ja, intim fand ich es auch, das stimmt schon. Also wir haben zum Beispiel auch Tagebücher meiner Oma gefunden. Und habe jetzt erst verstanden, dass die einen Liebhaber hatte, den sie eigentlich viel lieber geheiratet hätte als mein Opa. Also es ist schon so, dass man, also dadurch, dass wir beide das zusammen gemacht haben, sind wir uns nochmal unheimlich nahe gekommen, meine Mutter und ich. Das muss man wirklich sagen. Also wir haben auch viel gelacht, aber ich habe über manche Sachen wirklich gestaunt, dass die uns die nie erzählt hat. Also ich mache mal ein Beispiel. Ich habe schon als Mädchen habe ich das gehasst, dass mir immer diese wahnsinnig vielen kalten Platten mit Butter, der, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, es gab so kleine Rechen, so kleine Werkzeuge, mit denen man die Butter dekorieren sollte und kalte Spieße und sowas machen. Und ich fand das als Mädchen schon, weil ich eben so nicht werden wollte, ich wollte nicht so eine Hausfrau werden, da hat mich das schon genervt. Aber jetzt, als wir das alles ausgeräumt haben und es war echt viel, nicht nur eine kalte Platte, es waren 10 kalte Platten, hat meine Mutter zugegeben, dass sie das auch nicht so gerne gemacht hat. Und dann mussten wir manchmal auch wirklich lachen, weil alle haben offenbar mitgespielt bei einem Theaterstück, was gar nicht so doll war. Also ich habe wirklich großes Glück, dass wir das zusammen machen konnten. Weil sie gefragt haben, ob ich alles mit meiner Mutter gemacht habe. Ich habe nach einem Versuch, mit ihr zusammen Sachen wegzubringen, wirklich zum Müll, das habe ich dann nicht mehr mit ihr gemacht, weil ich habe gemerkt, das macht sie fertig. Also, oder auch wenn so einer durchs Haus geht, der so sagt, das kann ich brauchen und nee, das ist ja alles gar nichts wert. Das habe ich ihr total erspart nach dem ersten Mal, weil das kann man nicht machen mit alten Eltern, die da gespart haben drauf und für die das wirklich alles was wert ist. Also vielleicht nicht von Geld wert, aber für die war das was wert und da kann ich nur von abraten. Also wenn man so eine Art von Entrümpler, gibt es ja unterschiedliche, durchs Haus schicken will, ich würde das eh nicht empfehlen, aber das darf man nicht mit den Eltern zusammen machen. Das ist so verletzend.
Ich glaube, das ist nicht nur für Eltern verletzend, sondern auch die Situation, wenn die Eltern gestorben sind und die Kinder sind dann in diesem Haus und es kommt dieser Entrümpler und sagt, das ist alles Müll, da kriege ich kein Geld mehr für. Das ist ja auch für Kinder sehr schmerzhaft dann.
Ja,
weil sie wissen ja, was ihren Eltern das bedeutet hat, oder, Frau Weiß?
Ja, also ich denke, dass es gibt so und solche Entrümpler, aber es ist schon etwas, ich glaube, der Prozess, sich dem selber zu stellen, auch wenn es anstrengend ist, selber auf- und auszuräumen, das ist praktisch so wie ein Abschied von der Kindheit, ein Abschied von einer Lebensphase, ein Zurückblicken mit Trauer, aber auch mit Freude, was man alles gehabt hat und dann irgendwie zu gucken, was mache ich damit und was ist jetzt noch wert, real an Geld, aber es gibt ja viele Dinge, die haben einen emotionalen Wert. Und da zu schauen sozusagen, welchen hat das für mich und was kann ich hergeben und wem und wo ist es vielleicht auch noch nützlich, das finde ich ist auch ein innerer Prozess, ist ein realer handwerklicher Prozess, ist auch einfach körperlich anstrengend, aber diese Anstrengung ist auch etwas, was manchmal hilft zur Verarbeitung von auch Schmerzhaftem, aber auch sich freuen an Sachen oder diesen Kuriositäten, die Frau Ott eben gerade erwähnt hat, und sich eigentlich auch ein Stück der Zeitgeschichte nochmal stellen. Mhm. Und das heißt ja auch zu schauen, in welcher Zeit bin ich aufgewachsen, in welcher Zeit sind meine Eltern aufgewachsen und was bedeutet auch der Unterschied. Und da kommt manchmal ein Verstehen, auch wenn man das nicht gemeinsam ausräumen kann, ein Verstehen nochmal im Nachhinein zutage und ganz ab und zu auch mal was Versöhnliches, dass man plötzlich Seiten sieht und die Geschichte der Eltern auch in eine Zeitgeschichte einordnet, sodass dieses, die Mutter an sich, der Vater an sich und was sie alles nicht gehabt haben und nicht gemacht haben, etwas in den Hintergrund rückt und die realen Personen nochmal ins innere Auge kommen, ins innere Erleben kommen. Und das ist ein Prozess, der sehr heilsam sein kann, obwohl es auch manchmal schmerzhaft ist.
Wo man durch muss, ne? Ja. Konstanze Zucker hört uns in Berlin. Guten Morgen, Frau Zucker. Frau Zucker, können Sie uns hören?
Ja, guten Morgen, ich höre Sie.
Sie haben zum Telefon gegriffen. Aus welchem Grund?
Ja, ich bin gerade aktuell in der Situation, die Wohnung meiner Eltern auflösen zu müssen, aber auch auflösen zu wollen. Und mein Vater ist im Herbst gestorben. Die Wohnung ist voller Sachen gewesen. Und ich bin jetzt schon ein ganzes Stück vorangekommen und ich habe sehr viele Erfahrungen gemacht jetzt.
Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Welche guten und welche schlechten? Oder welche wertvollen?
Ich hatte mir die Frage mit dem Beräumer dann erstmal beantwortet, dass ich mich dagegen entschieden habe, weil ja, ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht, dass dieses ganze Auflösen, wurde ja auch schon gesagt, so schmerzlich es auch ist und so viel Arbeit es auch ist, eine wirklich gute Trauerbewältigung darstellt. Und wir haben gelacht auch und geweint. Meine Nichte hat mir geholfen, meine jüngere Tochter hat mir geholfen, mein Mann hat mir auch immer geholfen. Ich habe meine Eltern kennengelernt durch die Auflösung in einer Zeit, wo es mich noch nicht gab. Und das war sehr berührend für mich. Und meine Mutti hat auch viele Tagebücher geschrieben, die hat auch Geschichten geschrieben für die Zeitung. Und es wäre unwiederbringlich, wenn das alles nicht gesichtet. Und ich habe es immer noch nicht geordnet, aber ich habe es erstmal in Sicherheit gebracht. Und
das heißt, Sie haben Ihre Eltern noch mal ganz neu kennengelernt jetzt durch diese Ausräumarbeit.
Ja, und auch mich. Also ich muss ja mal sagen, meine Eltern, die haben irgendwie gar nichts weggeworfen. Ich habe gefunden, die Fahrkarte und die To-Do-Liste von dem allerersten Urlaub, wo ich noch nicht mal ein Jahr alt war und mein Bruder anderthalb oder zwei, also ist nur ein Jahr älter als ich. Und die Fahrkarte und alles und so viele Sachen, auch die Tagebücher, was sie von uns so geschrieben hat. Ich bin ganz, ganz glücklich, dass ich das auf mich genommen habe, weil es war auch, ich habe auch viele Erfahrungen, könnte jetzt auch ganz viel erzählen, wo man die Sachen hinbringen kann. Ich habe da auch mit den Leuten außerhalb viele gute Erfahrungen, auch nicht immer gute gemacht. Und bei mir ist eben die Schwierigkeit, dass die Wohnung in Thüringen ist und ich immer zu eine lange Distanz habe. Aber wiederum schafft diese örtliche Distanz, nach so einem Aufräumwochenende ist man ja auch schon emotional und so körperlich fertig. Und dann geht man wieder in sein normales Leben und dann geht man wieder hin und macht weiter.
Also es ist einfach ein Prozess, sagen Sie. Das ist wunderbar, dass Sie angerufen haben und uns das noch mit uns geteilt haben, dass das eben auch ein wertvoller Prozess ist und dass man viele Dinge noch lernt über seine Eltern und über sich selbst. Wir werden gleich nach den Nachrichten auch weiter darüber sprechen. Schmerzhafter Prozess, wenn Kinder ihr Elternhaus auflösen, darüber werden wir weiter reden. Wir sind gespannt auf Ihre Erlebnisse und Beobachten, meine Damen und Herren. Ich danke nochmal Frau Zucker an dieser Stelle und frage Sie, welche Erfahrungen haben Sie beim Ausräumen des Hauses gemacht? Wie schwierig oder einfach war das? Welche Überraschungen haben Sie vielleicht auch erlebt? Schmerzhafter Prozess, wenn Kinder ihr Elternhaus auflösen. Wie umgehen damit? Über die Erfahrungen mit dieser Zeitreise in die Kindheit, bei der jedes Zimmer seine Geschichte erzählt und fast jeder Gegenstand ein Stück Vergangenheit enthält. Darüber möchten wir weiterreden mit unseren Gästen, der Psychotherapeutin Kersti Weiß, der Journalistin und Buchautorin Ursula Ott und mit der Schauspielerin und Theaterautorin Gilla Krämer, die ich jetzt in Hamburg begrüße. Guten Morgen, Frau Krämer.
Ja, ich höre Sie. Hallo.
Da.
Ich
Schön, dass Sie angekommen sind.
Hallo.
Und wir möchten mit Ihnen reden, meine Damen und Herren. Welche Erfahrungen haben Sie beim Ausräumen Ihres Elternhauses gemacht? Was hat das bei Ihnen ausgelöst und wie sind Sie damit umgegangen? Wie haben Sie aussortiert, was für immer auf den Müll soll? Und was haben Sie als Andenken bewahrt? Sind Ihnen beim Ausräumen neue Dinge klar geworden oder sind Sie gar auf Familiengeheimnisse gestoßen, die ein völlig neues Licht auf Ihre Eltern geworfen haben? Rufen Sie uns an, auch anonym unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schicken Sie uns eine schnelle E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de.
Komm, setz dich zu mir. Erzähle mir von dir. Ich hab so oft daran gedacht, dich so vieles zu fragen. Erzähl mir deinen Traum vom Glück. Was war dein schönster Augenblick? Sag, bist du stolz auf das, was ist und die vergangenen Jahre? Ohne dich wär ich nicht. Ich bin unter deiner Flagge. Deine Liebe ist mein Schild. Unter deiner Flagge. Deinen Namen trägt der Wind. Unter deiner Flagge, deine Liebe ist mein Wort. Unter deiner Flagge trägst du mich zu jedem Ort.
Frau Ott, sich wie in diesem Stück nochmal erzählen zu lassen von den Eltern, in dem Fall von ihrer Mutter und die Beziehung vielleicht auch nochmal neu zu definieren und eine andere Nähe zu erreichen, das haben Sie beim Ausräumen Ihres Elternhauses ja gemeinsam mit Ihrer Mutter erlebt. Sie haben das gerade schon angedeutet, sind Sie da auch dankbar für diese Katalysatorwirkung, die das Auslösen offenbar hatte?
Ja, auf jeden Fall. Also ich fand es am Ende dann so eine große... Ja, Dankbarkeit ist ein schönes Wort. Also ich war dankbar, dass ich das mit meiner Mutter machen durfte, aber ich war durchaus auch dankbar jetzt für Seiten meiner Kindheit, die ich jetzt nochmal neu wertgeschätzt habe. Also es ist ja eigentlich ein ganz gutes Alter, in dem man sowas normalerweise macht. Ich bin Mitte 50, viele von meinen Altersgenossinnen, das merke ich jetzt auf Klassentreffen oder wo auch immer mal hinkommen, eigentlich hat fast jede gerade das Thema, entweder das Thema, was mache ich mit der alten Mutter oder dem alten Vater und dann aber auch, was machen wir mit dem Haus? Und eigentlich ist das, ich finde Mitte 50 ganz okay, das nochmal so zu überlegen, wo komme ich eigentlich her? Denn bei mir gehen jetzt gerade beide Kinder aus dem Haus, ist ja auch typisch für mein Alter und überlegt man ja eh jetzt nochmal so, in welche Kurve biegt mein Leben jetzt nochmal ein? Und dann ist es ganz schön nochmal zu gucken, wo komme ich eigentlich her? Und ich finde... Wenn ich das mit 14 oder mit 16 oder mit 20 mit meiner Mutter diskutiert hätte, diesen ganzen Haushaltskram und diesen ganzen Weiberkram aus den 60er, 70er Jahren, da wäre ich viel unversöhnlicher. Das war auch okay für das Alter, ne? Da hatte ich meine feministische Hochphase völlig zurecht. Da hätten wir uns, glaube ich, nur gezofft. Und jetzt saßen wir da und konnten echt auch zusammen lachen und uns nochmal angucken, was war das mit den 60er Jahren? Wieso hat meine Mutter am Tag der Verlobung das Arbeiten aufgegeben? Wie war das für die, dass mein Vater zu ihrem Chef gegangen ist und gesagt hat, ab morgen muss meine Verlobte nicht mehr arbeiten? So waren die Zeiten und das hat ja keinen Zweck, das zu verdammen. Das war so und ich fand es, ja, Dankbarkeit ist ein gutes Wort. Ich bin dankbar, dass ich das, wie Frau Weißwacher gesagt hat, einordnen konnte in so eine Zeitgeschichte. Also ich habe mich dann tatsächlich auch, weil ich ja dann entschieden habe, das Buch zu machen, ich habe mich in die Deutsche Nationalbibliothek gesetzt und habe so kulturhistorische Zeitungen gewälzt. Ich wollte dann wirklich wissen, was war da los in der Zeit? Wieso haben die das ganze Zeug gehortet? Wieso haben die nichts weggeworfen? Wieso haben die, wie gerade die Anruferin sagte, die Fahrkarten von ihrem Urlaub aufbewahrt? Ja, weil sie es zeigen wollten, dass sie es wieder geschafft hatten. Wir sind wieder wer. Und weil man nichts weggeschmissen hat, weil man keinen Schrank auf die Straße gestellt hat, weil nämlich dann die Nachbarn gesagt haben, ach, die haben es ja nötig, ne? Die werfen schon ihre Möbel weg. Das ist einfach toll, wenn man sich diese Zeit nochmal anguckt, weil das ist die Zeit, in der wir geboren sind. Und es ist schön, sich selber nochmal neu kennenzulernen.
Da prallen ja zwei Generationen aufeinander. Ne? Die Eltern der Babyboomer sind ja eine Generation der Kriegskinder, die oft aus den erlebten Traumata, Vertreibung, Verlusten auch eine bestimmte Haltung gegenüber Emotionen auf der einen Seite und eben auf der anderen Seite auch über die Bedeutung von Dingen als Statussymbol hatten. Ne?
Genau, also diese Dinge, das habe ich zum Beispiel in so einem Forschungsarbeit gefunden, das hat mir echt die Augen geöffnet. Diese Dinge, die man neu angeschafft hat, wie zum Beispiel Einbauküchen, haben ja fast alle dann irgendwann gekauft, meine Eltern auch. Und das war eine Riesen, das weiß ich noch, wie wir die erste Alno-Einbauküche gekauft haben. Da hat man es echt geschafft. Und dann hat man aber trotzdem den alten Küchenschrank, hat man nicht rausgestellt auf die Straße zum Abholen. Den hat man dann, die Forscher nennen das, der hat eine Abwärtskarriere genommen. Der kam dann ins Kinderzimmer und dann kam der in den Keller. Also das ist schon interessant, was diese Dinge für unsere Eltern für einen Stellenwert hatten. Und deswegen war ich nach so einer ersten, die Anruferin sagte ja gerade auch, Gott, die haben ja gar nichts weggeworfen. Das macht einen ganz ehrlich erst sauer, wenn man denkt, ja Herrgott, die hätten aber auch schon mal ein bisschen ausmisten können. Aber wenn man sich das dann nochmal vergegenwärtigt, was es für eine Generation war und wie wichtig diese Statussymbole waren, dann ist man einfach versöhnlicher damit.
Die Dinge meiner Eltern. In diesem Solostück beschäftigen Sie sich, Gilla Krämer, sehr eindrücklich mit der Auflösung Ihres Elternhauses oder eines Elternhauses. Und zugrunde liegt eine biografische, autobiografische Erfahrung. Wir hören mal gemeinsam rein.
Nachdem mein Vater gestorben war, erbten wir ein ganzes Haus. Ein Haus, unter dessen Dach wir aufgewachsen und mein Großvater bis zu seinem Tod gepflegt worden war. Ein volles Haus, vollgestopft vom Keller bis zum Speicher. Ein Haus für viele Menschen. In jeder Wand, in jedem Stückchen Raufasertapete, da steckt das doch hier drin. 60 Jahre Familie. Meine Eltern sind tot. Und um mich herum ihre todlosen Dinge, die ich jetzt versorgen muss, um die ich mich jetzt kümmern muss. Ich grabe meinen Kopf in das gelbe Kopfkissen und plötzlich rieche ich ihn wieder. Ganz lebendig, unverwechselbar. Mein Vater. Links Hochzeitsbild, rechts rührender Hirsch. Was weiß ich eigentlich über die Ehe meiner Eltern?
Ja, Frau Krämer, wissend um die Bedeutung dieser Dinge für die Eltern, was ja Sie auch gerade gesagt haben, Frau Ott, wie schwierig ist das dann eben, diese massive Eiche-Brutal-Schrankwand wegzuwerfen oder eben den rührenden Hirsch oder die Bleikristallgläser, wenn man weiß, dass Eltern ewig darauf gespart haben und sie das ihr Leben lang wie einen Schatz bewahrt haben? War das schwierig?
Na, bei manchen Dingen ist es auf jeden Fall sehr schwierig, bei anderen auch eigentlich. Einfach. Also einen rührenden Hirsch, den kann man auch einfach mal wegwerfen. So.
Aber die Dinge, von denen Sie wussten, dass sie wichtig für Ihre Eltern waren, haben Sie das als Ballast empfunden?
Ja, natürlich, weil man, also wenn man jetzt seine Eltern liebt und dann, ich glaube, das ist immer die Grundfrage, welches Verhältnis hatte man zu seinen Eltern. Wenn man jetzt ein sehr schlechtes hat, tut man sich mit den Dingen vielleicht gar nicht so schwer, sie wegzuschmeißen. Fühlte sich vielleicht gut an. Wir hatten nun ein sehr gutes Verhältnis zu unseren Eltern und da ja immer auch ein Stückchen von einem selbst oder der Lebensgeschichte an diesen Dingen zu kleben scheint, verbindet man das natürlich damit. Ja, und dann ist es manchmal sehr schwer, die Sachen wegzuwerfen.
Frau Ott, haben Sie das auch erlebt, auch in Ihrer Recherche und bei sich selbst, dass Sie das auch schon als Ballast empfunden haben, dass das da übertragen wird auf eine nächste Generation?
Wie meinen Sie das?
Die Dinge, diese schwere Bedeutung der Dinge, also diese große Bedeutung, die Dinge für die Eltern hatten, für einen selber aber ja vielleicht nicht, dass man so das Gefühl hat, das ist auch ein bisschen Verrat, die Dinge dann wegzuwerfen, oder passiert das eher dann, wenn Eltern schon gestorben
sind? Ja, da hatte ich natürlich den enormen Vorteil, dass wir das thematisieren konnten. Ich sage mal ein Beispiel, also diese berühmten Bleikristallgläser, die ich wirklich auch immer scheußlich fand. Als wir die dann in den Kofferraum gepackt haben und zu so einem Gebrauchtkaufhaus, das ist ja die beste Institution ever, wenn man einen Umzug macht, als wir den Kofferraum gepackt haben, war meine Mutter schon so ein bisschen angefasst und sagte, wollen wir die wirklich wegbringen? Und dann kommt das nämlich das Thema, dass wir unterschiedliche Erinnerungen haben. Ich sage zu meiner Mutter, sag mal ganz ehrlich, wir hatten doch gar nie so viele Gäste. Wieso haben wir diese vielen Bleikristallgläser? Und meine Mutter und meine Schwester interessanterweise sagte auch, doch klar, haben wir hier rauschende Feste gefeiert. Und das ist dann schon so.
Die unterschiedlichen Realitäten in einer Familie.
Deswegen heißt das Buch ja auch, das Haus meiner Eltern hat viele Räume. Offenbar wohnt jedes Familienmitglied symbolisch gesehen in einem anderen Raum. Und dann hilft es aber tatsächlich, und da habe ich jetzt natürlich einen Riesenvorteil, weil meine Mutter das mit mir zusammen gemacht hat, dann sind wir zu diesem Fair-Kaufhaus gefahren. Und da waren nicht nur 5, nicht nur 10, da waren 100 von diesen Gläsern. Exakt dieselben Gläser, weil nämlich alle gerade ausräumen und alle diese Gläser nicht mehr hübsch finden. Und dann sage ich zu meiner Mutter, ach, das ist ja super, da können unsere Gläser ja richtig Party feiern mit den anderen Gläsern. Endlich ist was los hier. Und dann musste sie auch lachen. Also ich glaube sowieso, wenn man zusammen noch drüber lachen kann, das ist natürlich das Beste. Dann wird dieses Schwere, was Sie gerade sagen, wird dann aufgelöst.
Frau Krämer, hatten Sie andere Momente, weil Sie es ja nicht mehr mit Ihren Eltern besprechen konnten? Haben Sie da gesessen und haben Dinge abgewogen und gedacht, war das jetzt wichtig für meine Mutter? Müsste ich das aufbewahren?
Ja, auf jeden Fall. Weil manche Dinge auch von meiner Mutter zum Beispiel so liebevoll aufbewahrt wurden. Also ich weiß, ein Zipfelchen zum Beispiel ihres Hochzeitsschleiers, das war erst ganz sorgfältig in Seidenpapier gelegt, dann in ein Seidentüchlein, dann in ein Döschen und das Döschen war in einem anderen Döschen und dieses Döschen war in einem dritten Döschen. Also da sieht man, das wollte jemand wirklich nicht für den Rest seines Lebens, sondern ich weiß auch nicht, für den Rest des Universums aufbewahren.
Oh Gott, was haben Sie damit gemacht? Steht das jetzt bei Ihnen?
Ja, der ist natürlich immer noch in meinem Keller. Das habe ich nicht übers Herz gebracht. Ich habe auch verrückterweise irgendwann mal meine Tagebücher zum Teil nach einem dritten Umzug in den Container geschmissen, aber nicht die Tagebücher meiner Mutter. Die schleppe ich immer noch im Keller mit mir rum. Also,
wir fragen
das ist schon bemerkenswert.
Ja, wir fragen mal die Psychologin, Frau Weiß.
Ich bitte darum,
Wie geht man um mit diesem schweren Erbe, diese ganzen Dinge zu haben und das Gefühl zu haben, man ist es seinen Eltern schuldig oder man muss drauf aufpassen? All die Dinge, die ja hochkommen, wenn man da steht vor der Entscheidung, wir wissen, das war meinem Vater, meiner Mutter sehr wichtig, werfe ich das jetzt wirklich weg?
Ja, ich glaube, das ist irgendwie eine Entscheidung, die sehr darauf ankommt, welches Verhältnis, das wurde eben schon erwähnt, irgendwie man zu den Eltern hatte. Und es kann ganz unterschiedlich sein von den Geschwistern aus. Also was sozusagen, manches fällt dem einen Geschwisterteil leicht, wegzutun oder zu nehmen und dem anderen Geschwisterteil nicht. Das heißt, da gibt es auch nochmal eine Auseinandersetzung.
Aber ich glaube, wie kann man damit umgehen? Gibt es da einen Tipp?
Ein Tipp ist, dass man das einmal durchfühlt, sozusagen die Bedeutung, die das für die Eltern hatte und wirklich nochmal schaut, hat es eine Bedeutung für mich? Und manches kann man auch im Herzen bewahren und braucht es nicht real aufzuheben. Aber manches kann man in der Situation des Ausräumens noch nicht weggeben. Aber ein halbes Jahr später oder ein Jahr später, ja. Das ist auch, glaube ich, ein etwas, worauf was wichtig ist zu sehen. So ein Prozess dauert Zeit. Und wenn man sich die nimmt, dann ist auch sozusagen für diesen Abschiedsprozess, dass die Arbeit und die Zeit, die man da lässt, ist gut investierte Zeit. Ich würde gerne noch auf eines kommen. Das eine ist ja die Dinge, die Eltern wichtig waren, aber auch Dinge, die einem selber wichtig waren und die sozusagen, wie ganz am Anfang Frau Ott erwähnte, ja auch sozusagen wie so eine Schatzkiste irgendwie irgendwo aufbewahrt wurden, wo auch nochmal so deutlich wird, dass die Eltern praktisch für einen selber Kindheit aufbewahrt haben. Also ich habe zum Beispiel meine alten Schulhefte und Zeugnisse dort noch gefunden oder Dinge irgendwie, die für mich wichtig waren. Das sind irgendwie Sachen, wo auch so im Nachhinein nochmal Gefühl ist, nicht nur, die habe ich da abgeladen, sondern das war denen wichtig, dass die auch sowas wie so ein Container, ein emotionaler Container waren.
Ist ja eigentlich eine schöne Sache, ne?
Das ist eine schöne Sache, aber es gibt natürlich auch etwas zu finden und da kommen auch Menschen zu mir oder ich weiß das aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis, da findet man auch Dinge, die eben schrecklich sind, da findet man auch den Stock, mit dem man geschlagen wurde. Oder da findet man Situationen, man will nicht in den Keller gehen, weil man dort eingesperrt wurde. Oder auch diese Gefühle kommen ja hoch. Also nicht nur sozusagen die Erinnerung. Und da sozusagen auch nochmal die Wut zu merken, die Auseinandersetzung. Und heute praktisch mit der Kraft von heute sozusagen sagen, heute kann ich sozusagen, muss ich nicht mehr die Wut des Kindes haben oder ich habe sie noch. aber ich kann es heute anders verarbeiten. Das ist sozusagen der Schritt, den man dann gehen kann, auf einem neuen Weg sozusagen auch nochmal zu den Eltern oder zu sich selber.
Also sich mit seiner Vergangenheit auch noch mal so ein bisschen versöhnen, beschäftigen und schauen, das einzuordnen.
Ja.
Wolf-Dietrich Langhoff hat uns aus Delmenhorst angerufen. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie, stecken Sie mitten in Entrümpelungs- und Auflösungsprozessen oder haben Sie das hinter sich?
Wir haben das eigentlich sehr schön hinter uns gebracht, insbesondere weil meine Mutter, als sie mit 92 Jahren friedlich eingeschlafen ist, 12 Enkelkinder hinterlassen hat. Und die haben wir eigentlich schon vorher bei der Hauptauslösung, denn sie musste ein Vierteljahr noch ins Altersheim. Und da muss man sich ja schon kräftig verkleinern und vieles abgeben. Und da haben wir dann gemeinsam, eigentlich wir drei Geschwister und eben die Enkelkinder, den Haushalt aufgelöst. Und sie war dabei und es wurde eigentlich alles irgendwo gütlich geteilt. Und insbesondere manche Enkelkinder haben Dinge genommen, die sozusagen bei uns Kindern überhaupt nicht ankamen. Aber die Enkelkinder hatten eine gute Beziehung zu ihrer Oma und haben dann wirklich viele Erinnerungen an sich genommen.
Was war das Eindrücklichste für Sie an diesem Prozess?
Ja, auf der einen Seite eben wirklich viele Vasen, die auch sehr schön waren, aber nicht unseren Geschmack trafen, aber bei den Enkelkindern. Und zum Beispiel eben eine Enkeltochter hat eben ihre ganzen Reisebücher genommen, weil sie, wie gesagt, selbst nicht reisen kann aufgrund ihrer Situation und kann jetzt die Reisen nachvollziehen. Und es sind auch viele dokumentarische Bilder drin. Und da waren wir eigentlich schon ganz froh drüber, dass diese Fotoalben nicht in die Tonne kamen. Mhm.
Sind da auch viele Geschichten rausgekommen, die Sie noch gar nicht wussten, als Sie das so als Familie sozusagen erlebt hat, was ja die Idealvorstellung ist?
Da sind sicherlich noch viele Geschichten, weil wir die ganze noch gar nicht alle gesichtet haben.
Gut.
Ja, also, aber das ist sozusagen jetzt, wo wir beide im Ruhestand sind, auch die Zeit, jetzt sozusagen manche Dinge, die wir auch noch sozusagen im Karton haben, zu sichten.
Sind denn Überraschungen rausgekrochen schon?
Eigentlich bisher keine, denn also unsere Eltern waren relativ offen und haben sozusagen doch vieles über ihre Jugend erzählt. So hatte ich eben eigentlich auch sehr positiv 2 Jahre vor ihrem Tod noch mit ihr eine Kreuzfahrt auf dem Fluss gemacht und da wir beide alleine und da hat sie vieles aus ihrer Jugend erzählt.
Ich gebe das mal an Frau Ott. Frau Ott, Sie sagen ja auch, man sollte die eigenen Kinder irgendwie beteiligen, ne, wenn das Haus der Oma des Opas aufgelöst wird.
Ja, das hat der Anrufer gerade toll geschildert. Weil das Witzige ist, die haben wieder einen anderen Geschmack. Ne? Also Dinge, die wir als Teenies schon schrecklich fanden und immer noch schrecklich finden, zum Beispiel bestimmte Teppiche. Bei uns war das große Thema Teppiche. Das war mir als Kind immer, ich hatte das Gefühl, das schluckt unser ganzes Leben und überhaupt diese, ich hatte dann später in meinen Studentenbuden nie Teppiche. So, unsere Kinder jetzt wieder, also die Enkel, finden das super. Die haben zum Beispiel Teppiche mitgenommen und die haben bestimmte Bierkrüge mitgenommen in ihre Studenten-WG mit so Zinndeckeln drauf und lustigen bayerischen Aufmalungen und so. Ich glaube, die Enkel haben erstens nochmal einen ganz anderen Geschmack, für die ist es ja einfach nicht belastet. Die finden es zum Teil auch skurril. Und ich fand auch für meine Mutter eine große Wertschätzung, dass ihr Enkel mitgeholfen hat. Also der hat dann zum Beispiel auch von der Verabschiedung meines Vaters, mein Vater war in einer Autofirma beschäftigt, da hatten die Lehrlinge so ein Theaterstück aufgeführt bei der Verabschiedung, hat Oskar nochmal alles mit ihr durchgelesen und dann haben sie nochmal gelacht und das ist doch toll, wenn die Enkel auch nochmal so ein Stück Geschichte, die mir auch übrigens unbekannt war, nochmal aufdecken. Das ist der allerbeste Fall, finde ich.
Frau Krämer, haben Sie das alleine gemacht oder mit Ihren Geschwistern?
Teils, teils. Also zum Teil haben wir es zu viert gemacht. Zum Teil habe ich es alleine gemacht, weil ich die Einzige war, die sich wirklich 3 Wochen freinehmen konnte. Und es war ein Riesenhaus und es musste einfach so unglaublich viel erledigt werden. Also ich kenne beide Momente.
Mhm. Herr Langhoff, herzlichen Dank Ihnen. Und wir gehen direkt mal zu einem Enkel. Sebastian aus Berlin ist in der Leitung.
Ja, guten Tag.
Guten Tag.
Guten Tag.
Sie sind jemand, der ein Oma- oder Opernhaus mit aufgelöst hat?
Ein Opernhaus wäre auch nicht schlecht.
Würde man auch viele schöne Sachen finden.
Ja, wahrscheinlich. Nein, genau. Ich habe die Wohnung meiner Großmutter beräumt, als sie vor 8 Jahren gestorben ist. Und das war eigentlich eine schöne Geschichte. Man hat ja, der Tod ist ja immer irgendwie, das ist ja was ganz Schlimmes und so weiter. Und es ist eigentlich nichts Schlimmes, es ist was Trauriges, aber es ist halt was Irdisches halt. Ne? Und meine Großmutter war zum Schluss sehr dement. Aber das, was sie nicht vergessen hat, war immer zu mir zu sagen, ich bin der einzige Mensch, dem sie dieses Ausräumen ihrer Wohnung überträgt. Niemand anderes darf diese Wohnung betreten nach ihrem Tod, außer ich.
Oh, das kann aber auch ein ganz schön hartes Erbe sein, oder?
Ja, das war.
Waren Sie unter Druck?
Ja, also mehr oder minder. Also ich wusste ja, was mich erwartet. Es war eine Einzimmerwohnung, die oder anderthalb Zimmer, die trotz alledem sehr, sehr vollgestellt war mit ganz vielen Dingen, Papiere und Zeitungen und was man eben alles sammeln kann. Und ich habe tatsächlich eine Woche gebraucht, täglich 8 Stunden,
wow,
um diese Wohnung zu beräumen halt, ne? Und ich habe das wirklich durchgezogen und habe diese Wohnung alleine beräumt und habe ihr diesen letzten Wunsch erfüllt. Und das fand ich irgendwie ganz schön, weil ich habe sie bekleidet im Sterbeprozess und als sie dann gestorben war, dann habe ich
quasi
gesagt, okay, das mache ich halt. Ne?
So ein letzter Dienst nochmal, den Sie auch machen,
genau,
konnten.
Genau,
Hat Ihnen das geholfen beim Abschied nehmen auch?
Ach naja, also sie ist biblisch alt geworden. Ich glaube, sie hatte ein sehr erfülltes Leben und wir hatten zeitlebens irgendwie eine gute Zeit miteinander. Und dieses Abschied nehmen, ja, natürlich, klar, dass man sagt, okay, Oma ist jetzt nicht mehr da. Aber wie gesagt, das ist vorher schon passiert, glaube ich.
Okay. Und, haben Sie denn Überraschungen entdeckt noch? Dinge, die Sie noch gar nicht wussten von Ihrer Oma?
Ja. Ach so, nee, das vielleicht nicht.
Beim Ausräumen meine ich jetzt.
Beim Ausräumen habe ich, wie gesagt, sie war dement am Ende ihres Lebens und hatte überall die Angewohnheit, Geld zu verstecken. Also wirklich überall. In Zeitungen, in Briefumschlägen, in Postkarten. Und das macht es etwas schwierig, weil ich musste wirklich jeden Briefumschlag angucken und jede Karte angucken. Da lagen dann irgendwie mal 10 Euro und da mal 20 und mal 50 Euro rum. Das hat sich relativ summiert zum Schluss. Das hatte sie, ich weiß auch nicht, warum sie das gemacht hat, aber gut, das weiß man halt nicht, wenn man dement ist, weiß man das natürlich nicht.
Und Dinge aus der Vergangenheit, ja, die sie überrascht haben oder die sie angerührt haben?
Nee, eigentlich nicht. Also ich habe so gut wie alles gewusst von ihr. Nee, kann ich nicht sagen. Ich habe ganz wenige Sachen von ihr behalten, als Erinnerung, klar. Also so Bilder.
Was haben Sie behalten? Und genau, das würde mich interessieren.
Also ihre Uhr, also sie hatte immer eine Uhr und das habe ich behalten, so ein paar Ringe halt, die sie hatte, viele Fotos, Fotoalben, eine alte Steinkohle, das war irgendwie ganz wichtig, weil die von ihrem Urgroßvater selbst war, ja, aber wirklich überschaubar, überschaubaren Schatz, sage ich mal, den ich behalten habe. Das wünschte sie sich auch, sie hat gemeint, so schmeißt den ganzen Kram weg, das braucht eh keiner mehr. Und kann keiner mehr benutzen. Und das habe ich dann auch gemacht. Ja.
Wunderbar. Genau. Vielen Dank, dass Sie angerufen haben und uns das erzählt haben. Danke Ihnen. Ich würde gerne noch zitieren Mirko König. Der schreibt, als ich die Wohnung meiner Mutter ausräumte, fand ich am schlimmsten, dass niemand die Sachen brauchen konnte. Bis auf die Waschmaschine war alles unverkäuflich, grausam, ausgedrückt Müll. Ich habe den Hausrat an einem Trödelhändler vermacht, der, wie gesagt, die Waschmaschine verkauft hat. Vielleicht habe ich ihm noch eine Freude gemacht mit dem einen oder anderen Gegenstand. Ganz kurz ein Satz vielleicht, Frau Weiß. Gehen Männer und Frauen anders, unterschiedlich damit um? Oder kann man das so pauschal nicht sagen?
Das kann man, glaube ich, so pauschal nicht sagen. Ich glaube, es hat irgendwie was eher damit zu tun, wie man selber mit Abschied umgeht. Und es gibt Menschen, die verabschieden sich ganz schnell, auch am Bahnhof, sozusagen tschüss. Und andere, die gehen lange nach. Und ich glaube, das ist das, darauf kommt es an, sozusagen zu wissen, welche Art von Abschied bin ich und wie ist meine Form, mit Abschied umzugehen. Das ist, glaube ich, und da ist es schon so, dass Männer eher manchmal pragmatischer sind als Frauen. Aber da spielen dann auch noch andere Dinge eine Rolle.
Beim Blättern in den Bildern meiner Kindheit find ich viele vergibt in all den Jahren und andere von fast unwirklicher Klarheit, von Augenblicken, die mir wichtig waren, von Großmutter, die beim Kartoffelschälen die Frühjahrssonne im Vorgarten nutzt. Ich spiele im Sand und höre sie erzählen,
und weiß, dass, wenn sie mich erwischt, sie mir die Nase putzt. Wie manches, dem wir kaum Beachtung schenken, uns dennoch für ein ganzes Leben prägt und seinen bunten Stein als ein Andenken ins Mosaik unserer Seele trägt.
Beim Blättern in den Bildern und Wühlen in den Sachen der eigenen Kindheit, was geschieht da alles? An Erinnerungen, an neuen Deutungen und Erkenntnissen, an Festhalten und an Loslassen. Und damit herzlich willkommen zum dritten und letzten Teil der Lebenszeit, heute mit Daniela Wiesler am Mikrofon und dem Thema schmerzhafter Prozess, wenn Kinder ihr Elternhaus auflösen. Und dazu können Sie uns noch ganz rasch mailen an lebenszeit@deutschlandfunk.de oder Sie wählen die kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464, und das hat auch getan Karin Gimpel aus Berlin. Guten Tag, Frau Gimpel.
Ja, guten Tag. Ich möchte mich im Vorfeld erstmal ganz herzlich bei Ihnen für diese Sendung bedanken, denn ich habe natürlich mit 76 Jahren auch eigene Erfahrungen, und diese Erfahrungen wurden durch diese Sendung überwiegend in positivem Sinne bestätigt.
Das freut uns, danke.
Ja, wir sind 5 Geschwister, und das ist ein großes Glück gewesen, dass wir gemeinsam die Wohnung unserer Eltern auflösen konnten, und unsere Mutter konnte teilweise auch noch daran teilnehmen. Wir haben sie ein bisschen außen vor gelassen, weil das sonst zu viel geworden wäre. Aber sie lebte noch. Und mein Mann und ich haben wegen unserer großen Wohnung doch die Möglichkeit gehabt, einiges aufzuheben bei uns. Denn unsere eigenen Kinder waren nun auch schon groß und teilweise aus dem Haus. Und ich muss sagen, also was ich lange, lange liegen lassen habe, weil ich auch die Zeit einfach nicht hatte, war der schriftliche Nachlass unserer Eltern. Der bestand aus ihren persönlichen Briefen aus der Kriegszeit, Nachkriegszeit und aus der Zeit des Wiederaufbaus. Und das hatten sie alles aufbewahrt. Und dann nachher im späten Alter natürlich auch die Briefe ihrer Enkelkinder. Alles erschloss sich plötzlich mir, und jetzt habe ich viel Zeit, darin nachzulesen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, deswegen möchte ich es allen raten, denen dieser Prozess noch bevorsteht, sich wirklich Zeit zu lassen mit dieser Art von Erinnerungen, also mit Briefen zum Beispiel. Es ist ja heute nicht mehr en vogue, Briefe zu schreiben. Vielleicht kommt das mal wieder, aber für mich sind diese Briefe von unschätzbarem Wert. Und ich habe sie auch wirklich, ich bin noch dabei zu lesen, und meine ganze Kindheit, Jugend und auch das Erwachsenensein steht wieder vor mir auf. Und ich habe das jetzt auch mit unseren Geschwistern, mit meinen Geschwistern gesichtet. Und was auch eine große Freude ist, dass die Enkelkinder auch das, was ihre Großeltern von ihnen an Geschriebenem aufbewahrt haben, dass das jetzt in ihre Hände kommt, da sie selbst auch Kinder haben und das also ganz anders schätzen können als zu der damaligen Zeit, als ihre Großeltern gestorben sind. Also das ist für mich eigentlich neben all diesen ganzen Sachwert, Möbeln, Gläsern und so weiter, ein Hauptpunkt in meinen Erinnerungen, den ich also jetzt auch in meinem hohen Alter, höheren Alter, nicht mehr missen möchte.
Und sowas Schriftliches ist ja nochmal was ganz anderes, ne?
Ja.
Frau Gimpel, vielen, vielen Dank. Ich würde direkt drüber gehen zu unserer nächsten Hörerin Cornelia Wilke, denn bei ihr ist auch das Thema Zeit ein wichtiger Faktor aus Lobetal. Guten Morgen, Frau Wilke.
Guten Morgen. Mir sind bei Ihrer Sendung jetzt mehrere Sachen wichtig geworden, und ich fühle mich, wenn ich an den Nachlassberäumen-Prozess denke, immer wieder auch mit der eigenen, endlich mit der Konfrontation, dass die Lebenszeit, die eigene Lebenszeit doch endlich ist, sehr stark in Mitleidenschaft gezogen, und dass man sich dieser Konfrontation der eigenen Begrenztheit auch in dem Moment auch stellen muss, wenn man den Nachlass der Eltern beräumt. 3 Dinge sind mir so in Erinnerung. Es liegt jetzt zum Glück schon 17 Jahre zurück, dass wir den Nachlass unserer Eltern und den Haushalt der Eltern auflösen mussten, dass unser Vater sehr gut vorsortiert hatte. In 3 Jahren, die er nach meiner Mutter gestorben, hatte die 3 Jahre genutzt und sehr viel vorsortiert, was ich auch ein bisschen traurig fand im Nachgang, weil er den Schriftverkehr gründlich sortierte, was wir finden sollten und was er meinte, dass für uns keine Bedeutung hätte. Und dass man sich Zeit lassen muss im Nachräumen. Meine Geschwister, von nicht im Berliner Raum wohnend, hatten es sehr eilig, weil sie einfach die Fahrtstrecken 600 Kilometer nicht auf sich nehmen wollten und uns damit nicht allein lassen wollten. Das wurde sehr pragmatisch, sehr schnell beräumt. Das hat mir damals wahnsinnig wehgetan. Und wenn ich dran denke, kommt da manches wieder hoch, was so alt denn auch erledigt sein sollte. Erinnerung des Bedürfnisses, Gegenstände zu bewahren, die Eltern angeschafft haben, weil es so teuer war für die. Und dass da Erinnerungen dranhängen, das wurde ja schon mehrmals erwähnt, sie dann einfach wegzugeben, das tat mir teilweise auch sehr weh, wo ich dachte, Mensch, aber letztlich habe ich im Laufe der Jahre erkennen können, dass die für mich auch keine Bedeutung hatten. Und der Spruch meines Vaters, zufällig 14 Tage vor seinem plötzlichen Tod, was hier steht und lese, muss für euch keine Bedeutung haben. Es hatte für uns Bedeutung. Unsere Zeit wird eines Tages erledigt sein. Und daran habe ich mir gedacht, wenn ich mich von Dingen jetzt auch noch trenne, die ich erstmal aufgehoben hatte, weil ich glaubte, sie würden auch für mich eine wichtige Bedeutung erlangen können, dass man dann auch loslassen darf.
Im Nachhinein dann, wenn es soweit ist.
Dass man sich auch das gestatten darf. Und zum Glück hatte ich auch diese Erlaubnis von ihm, der ich mich gerne erinnere, dass er muss für dich nicht Bedeutung haben, hat es für uns Bedeutung. Ist für euch nicht wichtig.
Dann und ist das Gefahr, Erbe und das Ballast wird dann von ihnen genommen in dem Moment. Ne?
Ja, aber die Gefahr, der man sich ausliefert, auch, der ich auch manchmal mich erlegen so fühle, dass man sich auch zupackt mit den Erinnerungen, die auch für unsere Kinder, die jetzt auch schon eigene Kinder haben, auch keine Bedeutung haben können. Unsere Zeit ist so schnelllebig geworden.
Meinen Sie, dass Sie sich jetzt zupacken oder dass Sie die Dinge Ihrer Eltern noch zu sich dazu gepackt haben?
Ja, dass ich jetzt das Geschirr meiner Eltern übernommen habe und das Mobiliar teilweise übernommen habe, was mir gute Dienste erweist. Aber das viele Geschirr brauche ich ganz selten, einmal im Jahr. Und mein Mann guckt in den Schrank und sagt, wollen wir das wirklich alles immer noch aufheben? Jetzt haben wir schon 17 Jahre hier stehen. Alle einmal im Jahr brauchen wir es, aber auch nicht häufiger, kann man sich da nicht eher was leihen, um das nicht permanent bei sich stehen zu haben. Aber da hängen auch so Erinnerungen dran, wo ich sage, nee, die Geschichte kenne ich und die kenne ich und die kenne ich. Und das Lustige ist, dass auch unser Sohn manchmal in Schrank kommt und sagt, ach, schön, dass er das noch hat, weißt du noch? Und da hat Großvater erst das dazu erzählt.
Ja. Ich kann das total gut nachvollziehen. Ich würde das gerne mal an Frau Weiß weitergeben. Frau Weiß,
die Gefahr eben, sich selber zuzumüllen und ich auch gerade so, wenn ich in 2 Jahren mein Berufsleben beende, mir vorgenommen habe, gründlich zurückzusortieren, um auch den Kindern letztlich das zu ermöglichen, zu erleichtern, einigermaßen nach meinem Begriff sortierten Haushalt zu hinterlassen, der das Aufräumen nicht nur erschwert.
Da sind jetzt so viele Dinge drin. Zum einen, das den Kindern hinterlassen, da will bestimmt Frau Otte auch was zu sagen und Frau Krämer. Faktor Zeit kommen wir gleich noch zu, aber vielleicht erstmal dieses, wie kann Loslassen gelingen, damit man sich eben nicht zumüllt. Und da geht es ja wirklich darum, nach welchem Prinzip sortiert man aus. Ne? Vielleicht erstmal an Frau Weiß, wie kann man das schaffen? Manche Gegenstände, auch wenn sie noch so hässlich sind, katapultieren uns eben in Erinnerungen, die kostbar sind in dem Moment, wo man sie anfasst. So das Gefühl der rauen Oberfläche von einer Tasse, der Geruch von einem Kissen. Dieses Bedürfnis, diese Erinnerung zu bewahren, dass sie dann weg ist in dem Moment, wo man den Gegenstand wegwirft. Wie kann man damit umgehen, Frau Weiß?
Ja, ich glaube, da gibt es kein wirkliches Rezept. Also ich glaube, dass die Menschen jeweils unterschiedlich damit umgehen. Und ich glaube, das, was die Frau Gimpel gerade gesagt hat, die Frage sozusagen, will ich das alles real aufheben oder das will ich das im Herzen bewahren? Und ich meine, heute kann man Handyfotos machen, ja, also es ist auch ein Übergang. Also es ist eine Form sozusagen zu sagen, das ist mein Leben, das war mein Leben, das war das Leben meiner Eltern. Auch da diesen Unterschied zu machen, das war, was der Vater der Frau Gimpel gesagt hat, nämlich zu gucken, hat das für mich noch eine Bedeutung oder hat es für meine Eltern eine Bedeutung und werde ich denen untreu, wenn ich das jetzt weggebe? Nein, ich werde nicht untreu, sondern ich gehe mit Respekt und verabschiede mich und bringe es an einen anderen Ort. Das ist, glaube ich, ein Weg, sozusagen, den man Schritt für Schritt und jeweils in der richtigen Zeit machen kann. Das, was Frau Gimpel erwähnt hat, nämlich, dass es sowas, diese pragmatische Art ist, komm, wir räumen das schnell weg, dass das praktisch dann anschließend sozusagen Folgen hat. Ich glaube, es lohnt sich wirklich, auch mit den Geschwistern in dem Haus die Dinge aufzuräumen und wegzugeben. Das ist, glaube ich, ein Prozess auch unter den Geschwistern, um dann auch gemeinsam loszulassen, auch schwierige Geschwisterkonstellationen, die ja oft auftauchen.
Entschuldigung, ich glaube, was Frau Wilke ja auch meinte, war, dass die Dinge für sie selber ja auch eine Bedeutung haben oder für ihre Kinder. Also dass irgendwie eine Erinnerung daran hängt.
Ne? Genau, und Frau Wilke war, ich habe mir die Namen nicht alle gemerkt, Entschuldigung.
Nee, Frau Gimpel war davor, das war richtig.
Ja, okay. Die Frau Wilke, die zu sehen, wenn man das dann mit den Kindern zusammen ausräumt, dann können die natürlich sehen, ach, das möchte ich noch und da bleibt es noch und da bleibe ich, aber ich muss sozusagen weder jetzt ins ganz schnelle Wegwerfen gehen, noch in das alles, alle Gläser, alles Geschirr, alles aufheben, alle Dinge aufheben. Mhm. Ich glaube, dazwischen gibt es so viel Formen, dass ich würde gerne sozusagen ein Rezept geben, es gibt es aber nicht. Das ist individuell.
Frau Ott, jetzt kommen Sie mit Ihrem Rezept mit den kalten und den warmen Dingen. Das müssen Sie uns nochmal erklären.
Ja, naja, also kalte und warme Dinge im Sinne von Dinge, die, wenn Sie sie in die Hand nehmen, ein warmes Gefühl machen, eine schöne Erinnerung, wo Sie denken, oh ja, da fühle ich mich gut mit, die kann man eher behalten und Dinge, die sich kalt anfühlen in der Erinnerung, kann man eher wegtun. Aber ich finde tatsächlich, wie Frau Weiß, es gibt was zwischen, ich muss meinen Schrank, wie die Anruferin gesagt hat, meinen Schrank mit 20 Tellern vollmachen, die ich nie brauche, und entsorgen. Also ich habe ja extra in meinem Buch ein ganzes Glossar von A bis Z, von Angelzeug A bis Z mit Sinn, mit Tipps und auch Dingen, die ich jetzt mühsam recherchiert habe, wo man Dinge abgeben kann. Und gerade zum Beispiel auch Dinge, die emotional besetzt sind, die können doch ein neues Leben bei einer neuen Familie haben. Das muss doch gar nicht meine eigene sein. Also mein schönstes Erlebnis ist eigentlich, dass eine alte Schulfreundin, die ich gebeten habe, mir zu helfen. Mein Learning ist übrigens, es wäre schön gewesen, ich hätte die letzten 30 Jahre mehr Kontakte gepflegt. Ich kannte fast niemanden mehr am Heimatort. Es war quasi die einzige, die mir geblieben war. Die hat ganz nett den Kofferraum vollgemacht und versprochen, Dinge an Flüchtlingsfamilien weiterzugeben. Und da ist ja ein Riesenbedarf, das muss man mal sagen. Es sind Zehntausende von Familien, die nach Deutschland kommen mit nichts. Also die können auch viel gebrauchen. Und die Erdmute, so heißt die, die rief mich dann am nächsten Tag an und sagte, du, ich habe die Sachen jetzt sortiert und da ist so ein niedliches Kinderbesteck mit Bremer Stadtmusikanten. Das ist bestimmt dein Babybesteck. Soll ich das wirklich weitergeben? Und dann habe ich kurz überlegt und dann sagt sie, ich hätte eine Familie, die kriegen gerade ein Baby. Und weißt du was, wenn du es wirklich entbehren kannst, dann kaufe ich jetzt das Märchenbuch von den Bremer Stadtmusikanten und dann kriegen die das Besteck und dann erzähle ich ihnen das deutsche Märchen. Das ist für mich jetzt so eine schöne Erfahrung, dass ich denke, meine Kindheit ist vorbei, meine Kinder sind groß, bei mir im Keller liegen auch schon wieder Kinderbestecke, die, als meine Kinder klein waren. Wie schön, dass eine neue Familie, dass es einen neuen Lebenszyklus wieder aufmacht, meine Dinge. Und man muss nicht alles selber behalten, sondern man kann es einfach an andere Menschen weitergeben. Dazu braucht man allerdings wirklich Zeit. Also das kann ich nur unterstreichen, das kann man nicht in einer Woche schaffen. Also wenn man für jeden Gegenstand jemand Würdiges und Nettes und Liebevolles finden will, wir haben dafür ein Jahr gebraucht.
Frau Wilke, wäre das was für Sie, die Dinge woanders weiterleben zu lassen? Frau Wilke?
Ja?
Wäre das was für Sie, die Dinge woanders weiterleben zu lassen?
Ja, teils, teils. Und teils denke ich, jetzt habe ich sie so lange gehabt. Und dann, wenn mein Sohn Pfarrhaushalt dann nächstes Jahr endgültig eingezogen ist, dann ist ihm vielleicht die Geschirrerweiterung auch ganz lieb, die er dann nicht selber erst noch anschaffen muss.
Sehr schön, dann sind Sie ja aus dem Haus. Vielen Dank, dass Sie angerufen haben. Ja. Ich nehme noch mal eine Sache von Ihnen auch auf. Wie viel Zeit soll man sich nehmen oder man soll sich die Zeit nehmen? Julia Görlitz hat nämlich aus Hamburg angerufen und hat gesagt, oder hat genau gefragt, wie viel Zeit soll man sich denn nehmen? Wir haben nicht die Zeit, alles durchzugehen. Das Haus wird in 4 Wochen abgerissen. Und Sie und Ihre Mutter können sich sehr schwer von den Sachen trennen. Es sind 150 Quadratmeter Wohnfläche und die sind voll mit Gegenständen. Frau Ott, Sie haben sich ja ein Jahr Zeit genommen, aber das ist ja nicht immer möglich. Ne? Es ist ja, wenn das Haus nicht Eigentum ist oder die Wohnung, steht der nächste Mieter schon vor der Tür oder hier, das Haus muss abgerissen werden. Was dann? Hilft das dann im Versterben von Mutter oder Vater oder auch im Übergang jetzt mit Mutter und Vater? Wenn es nicht so schnell geht, Abschied zu nehmen sozusagen, die erstmal mitzunehmen und dann, wenn Trauer um Verlust der Wohnung oder auch sogar der Eltern selbst ertragbar ist, dann die Kisten nochmal durchzugehen und dann wegzuwerfen?
Ja, das würde ich machen. Es gibt also Aufräumprofis. Ich hatte gestern Abend eine Lesung hier in Leipzig, da waren 2 Aufräumprofis, das ist ja ein Business. Die raten zum Beispiel, das gebe ich jetzt gleich mal weiter, eine Ambivalenzkiste zu machen. Ein bescheuertes Wort, aber eine Kiste mit Dingen zu machen, wo man im Moment einfach unter dem Druck der Zeit und manchmal ja auch Trauer, wo man einfach nicht sagen kann, will ich das mitnehmen oder nicht, dann einfach die Sachen, die, wo man sich nicht sicher ist, die in eine Kiste packen und in irgendeinen Keller wird man schon finden bei einer Freundin und dann in aller Ruhe zu sortieren. Denn unter Zeitdruck, das stelle ich mir schrecklich vor und ich weiß sehr wohl, dass wir da quasi eine sehr privilegierte Situation hatten, dass wir so viel Zeit hatten. Meine Mutter hat die Zeit auf jeden Fall gebraucht. Die Seele muss wirklich hinterherkommen.
Mhm. Frau Krämer, wie war das bei Ihnen? Ging das schnell? Musste es schnell gehen?
Im Prinzip hat es auch sehr lange gedauert. In dem Theaterstück geht es sehr schnell und Agnes ist also genötigt, alles möglichst schnell sterbefein zu hinterlassen. Diesen Ausdruck gibt es im Stück dafür, dass man etwas ordentlich und sauber hinterlässt. Und dieser Druck macht es natürlich unglaublich schwer. Ja, das ist richtig.
Das heißt, Frau Weiß, jeder muss eigentlich sich die Zeit nehmen, die er braucht.
Das ist richtig. Und es gibt ja auch Forschung darüber und Erfahrungen, dass eigentlich so ein Abschiedsprozess, dass es ein Jahr, zwei Jahre sozusagen Trauerprozess ist, wenn man sich von Eltern verabschiedet oder auch in anderen Abschieden. Und wenn man einen Teil davon wirklich noch zum Ausräumen und zum sich damit beschäftigen, auch mit realen Dingen tut, das erleichtert oft. Und wie gesagt, ich will nochmal darauf hinweisen, wenn man das mit den Enkeln oder auch mit den Geschwistern macht, dann ist es sozusagen etwas, wo man nochmal gemeinsam die Zeit anschaut, die dann praktisch, die man hinter sich hat und ein Stück Lebenszeit, die man gemeinsam gegangen ist und eben ja dann oft in ganz unterschiedlichen Wegen und sich darüber klar zu werden und dann auch zu sehen, ja, was mache ich jetzt mit meinem Leben, mit welchen Dingen will ich mich weiter beschäftigen, mit welchen auch nicht. Das ist sozusagen wirklich auch nochmal so etwas wie so ein Reifungsprozess. Auch sich versöhnen sozusagen mit der eigenen Endlichkeit, wie die eine Hörerin es sagte.
Und wir haben noch einen Tipp auch bekommen von Irmela Lesimple oder Lesimple, das weiß ich nicht, wie es ausgesprochen wird, aus Kappel-Grafenhausen. Sie sagt zum einen, ein Tipp, bitte keine Tagebücher wegwerfen. Und es gibt in Emmendingen, Baden, das Museum der Tagebücher, das einzigste seiner Art in Deutschland. Und noch ein Tipp, glaube ich, von Ihnen, Frau Otten. Es gibt ja so ein Museum, das Museum der Dinge zum Beispiel. Es gibt ja Museen, in denen auch Dinge ausgestellt werden, ja. So als, wo man so ein kollektives Gedächtnis auch hat. Das heißt, man muss nicht selber die kleinen orangefarbenen Plattenspieler aufheben oder eben den Zick-Zick-Zillis, weil man denkt, ach, ist doch schön, sowas aufzubewahren, sondern man kann es auch im Museum dann ansehen.
Finde ich auch tröstlich.
Vielleicht anders ist, weil man es nicht anfassen kann. Aber es ist zumindest ein Versuch wert. Thomas Lippert aus Rottweil hat uns angerufen. Guten Morgen, Herr Lippert.
Guten Morgen, hallo.
Was hat Sie bewogen anzurufen?
Ach, bei mir war, wenn ich das so alles zuhöre, kommen bei mir natürlich Erinnerungen hoch. Bei mir war die Situation so, ich habe vor 2 Jahren mein Elternhaus komplett ausräumen müssen. Und und vor 25 Jahren schon ist meine Mutter gestorben. Und für mich war das dann so eine Spurensuche und ich fand es total spannend, wie Menschen doch Spuren hinterlassen, auch nach Jahrzehnten. Und ich erinnere mich als junger Mann, als meine Mama gestorben ist und mein Vater sehr völlig durcheinander war und sich dann irgendwann neu liiert hat und eine neue Frau ins Haus kam, dann hat sich natürlich ganz viel verändert und wir jungen Menschen waren da völlig durcheinander mit dieser neuen Frau. Und so wurden nach und nach die Spuren getilgt meiner Mutter. Und dann eben jetzt ganz frisch dann in dieses Haus reinzugehen und dann plötzlich wieder die Spuren meiner Mutter zu finden, weil mein Vater eben diese Frau nicht vergessen hatte und beiseite geschoben hat, sondern er hat überall im Schränkchen war eine Ecke, da waren noch die letzten Stricksachen, habe ich gefunden, was 30 Jahre da lag, Konfirmationsbildchen und so weiter und so fort. Überall sind also solche kleinen Nester und Spuren dieser Person, die vor 30 Jahren in dem Haus gelebt hat, rausgekommen von Dingen, die mein Vater einfach auch nicht übers Herz gebracht hat, wegzuwerfen. Und das hat mir ja total gut gefallen, weil das auch mein Papa dann wieder irgendwie viel, viel, viel versöhnlicher mir gegenüber hat aufblitzen lassen.
Das heißt, Sie haben gespürt, was ihm ihre Mutter auch bedeutet hat. Ne?
Ja, genau, dass es doch nicht so kalt war und ja, die Frau ist tot und ich hole mir jetzt eine neue oder so, sondern dass das ihn viel tiefer beschäftigt hat, als ich mit damals knapp 20 überhaupt erfassen konnte. Ja, weil ja jeder so in seinem Schmerz drin steckt und dann nicht die Augen und Ohren hat für das, was deine Umgebung da macht.
Das ist unheimlich schön, dass Sie uns das erzählen. Ich habe auch gelesen von einer Frau, die sich nie beachtet oder angenommen empfand und die plötzlich im Elternhaus etwas wie eine Art Schrein von sich fand, also eine Kiste mit allem, was sie je gemacht hatte, vom Zertifikat, Postkarten bis hin zu den schiefen Basteleien in der Schule zum Muttertag und wo sie gemerkt hat, okay, sie hat ihren Eltern doch was bedeutet. Das ist schon eine schöne Sache. Im Nachhinein, fragt das mal auch Frau Weiß, kann über sowas auch Versöhnung gelingen?
Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Prozess, also dass man plötzlich Seiten entdeckt, die man praktisch im Alltag auch die Eltern nicht ausdrucken konnten. Das ist ja oft so in dieser Generation, das mit Gefühlen so umzugehen, sozusagen, dass sie unmittelbar zu zeigen sind, das gar nicht so geübt ist, wie das vielleicht heutzutage der Fall ist. Und da findet man Dinge und Situationen vor, die plötzlich deutlich machen, ach, ich hatte doch eine andere Rolle. Ach, so schau mal her, ich war doch nicht so unwichtig, wie ich mich vielleicht selber erlebt habe. Und da sind auch manchmal die eigenen Konstruktionen über das eigene Erleben und das eigene Leben werden brüchig. Das ist auch nicht so ganz ohne. Aber das kann dazu führen, dass man wirklich nochmal neu aufwacht und auch etwas von sich mehr versteht und von den Eltern mehr versteht. Mhm. Ich habe zum Beispiel die Briefe meiner Mutter nach dem Krieg, als meine ältere Schwester geboren wurde, gefunden. Und da habe ich verstanden, was das für eine schwierige Zeit für sie nach der Flucht war und was das bedeutet hat, sozusagen dieses Kind in dieser Situation zu kriegen und irgendwie mit der Unsicherheit meinen Vater wieder zu treffen. Und das hat mich nochmal so angerührt und auf eine neue Art und Weise meine Mutter verstehen lassen, dass ich da auch manches, die war nicht immer einfach, dass ich manches ihr verziehen habe. Mhm.
Dann rücken Dinge nochmal ein anderes Licht. Ne? Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Lippert, dass Sie angerufen und uns das Schöne erzählt haben. Ich würde gerne zum Schluss der Sendung noch ein, zwei Hörer zitieren. Andi schreibt, für mich war es besonders schlimm und traurig, dass ich mit jedem Gegenstand, der im Müllcontainer landete, ein kleines Stück des Lebens meiner Mutter entsorgt habe. Und Kerstin Braun rät, ich möchte alle ermuntern, die Dinge zu verschenken. Das macht ein viel besseres Gefühl, als es wegzuwerfen. Natürlich ist es aufwendiger, aber Tafelläden oder Caritas oder Heilsarmee haben solche Läden. Und Wolfgang Riegelsberger schreibt, er hat sozusagen nichts weggeworfen, sondern erstmal Produktgruppen gebildet, Stecker, Bücher und so weiter und hat dann auf diese Weise, wo alles durchgegangen ist, auf wunderbar intensive Weise zu verdichten, zu konzentrieren, auch sein eigenes Leben. Und Herr oder Frau Degenhardt schreibt, sie empfiehlt, die fraglichen Gegenstände mit Respekt und Liebe zu fotografieren. So entsteht ein wunderbares Erinnerungsbuch, das am Computer interessant gestaltet werden kann, wie ein Märchenbuch. Das hilft ungemein beim Loslassen. Schmerzhafter Prozess, wenn Kinder ihr Elternhaus auflösen, das stand heute im Mittelpunkt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Gästen, bei Ursula Ott, das Journalistin und Autorin des Buchs »Das Haus meiner Eltern hat viele Räume«, bei der Psychotherapeutin Kersti Weiß und bei der Schauspielerin und Theaterautorin Gela Krämer. Halten Sie die Augen offen. Das Stück »Die Dinge meiner Eltern« tourt. 12.04. in Worms, 9.05. in Lünen und vielleicht auch in Ihrer Stadt. Vielen Dank Ihnen allen fürs Zuhören, fürs Anrufen, fürs Mailen. In der kommenden Woche beschäftigt sich Michael Röhlen mit dem Thema Auslaufmodell in digitalen Zeiten, der Homo Analogicus. Einen schönen Tag Ihnen, Daniela Wiesler.